Lando Norris schnappt sich die Bestzeit im zweiten freien Training von Abu Dhabi, legt die Basis für den WM-Titel, holt sich ein gutes Gefühl. Darüber sprechen wir mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Hallo.
Ja, also im Training ist nichts zu gewinnen, das wissen wir bekanntlich aus der Formel 1. Aber 3,5 Zehntel vor Max Verstappen ist dann doch schon mal eine Ansage. Er holt sich ja dieses gute Gefühl. Traust du ihm jetzt am Wochenende zu, dass er den Sack zumacht?
Ich traue dem Paket Lando Norris und McLaren in Abu Dhabi das durchaus zu. Wenn man jetzt mal die kleinen Mindgames und Kopfspielchen weglässt, ist er der Favorit, eindeutig. Das hat er heute gezeigt. Er hat eine super Runde hingelegt. Die muss er jetzt halt wiederholen. Und er hat nicht nur die schnellste Zeit heute gefahren, sondern hat auch McLaren gezeigt, okay, Piastri, der ja weit hinterher hängt, mit einem kleinen Nachteil, dass er das erste Training nicht fahren durfte. Setz bitte die Karten auf mich, weil ich muss mit jemandem kämpfen, der unberechenbar ist, der immer, wenn auch nur eine kleine Lücke da ist, eine kleine Chance nutzen wird. Ich rede natürlich von Max Verstappen. Also im Moment läuft alles in die Richtung Lando Norris, aber das heißt noch nicht so viel.
Ja, Oscar Piastri ist gerade schon erwähnt, abgeschlagen, 11. nur. Gut, wie du auch gesagt hast, er hat das Training verpasst. Er hat jetzt nochmal das dritte Training, wenn man kein Sprintwochenende oder sowas, um sich dann aufs Qualifying letztlich einzuschießen. Aber wenn er das dann wirklich vermasselt, Norris vorne ist, ja gut, dann kann er eigentlich Team oder technisch gar nichts machen. Aber Zak Brown hat jetzt offiziell gesagt, wenn es rechnerisch halt sich so ergibt, dann würde man halt auch eine Team Order dann im Rennen machen und wartet das Qualifying ab. Also eigentlich ganz genau das, was du im Video am Mittwoch schon gesagt hast.
Ja, ich sollte Teamchef werden.
Ich glaube, du hättest schon früher eine Team Order gemacht, oder?
Es ist schwierig zu sagen, aber ich hätte ohne Computer in Katar jedenfalls nicht beide Autos draußen gelassen beim Safety Car. Das steht fest, aber nicht nur ich. Also ich bin hier nicht der Stein der Weisen, sondern es war einfach ein Riesenfehler. Das wissen die auch. Sollte nicht passieren, kann passieren, aber zeigt ja, wie sehr die unter Druck stehen, wenn es um Sekundenentscheidungen geht. Ich denke, da haben sie daraus gelernt und im Kopf sind die voll bei Norris. Also Piastri hat so ein bisschen die Arschkarte gerade und braucht viel Glück.
Ja genau, Patrick Awards saß da im ersten Training im Auto. Bleiben wir aber noch mal kurz im WM-Kampf. Ja, wenn man Verstappen diese 3,5 Zehntel dahinter, dann wird es auch ein bisschen eng. Dann haben wir Russell, Behrmann, Hülkenberg, Bortoletto. Der Behrmann war total buff, also der ist den bestmöglichen Haas bisher gefahren, hat er so nach dem Motto gesagt. Aber letztlich sind alle recht weit weg von Norris. Aus Verstappen-Perspektive ist gesprochen, selbst wenn er das irgendwie schafft, dann noch auf Biegen und Brechen die Pole dann morgen zu holen, diese Autos, die er dazwischen braucht, siehst du da aktuell welche?
Also Mercedes ist ja ganz gut dabei, wenn die nochmal 1-2 Zehntel finden und Norris irgendwie ein Problem hat, dann können die schon helfen. Also nicht, dass sie wollen, aber rein von der Rennstatik her. Ja, also Max Verstappen traue ich alles zu. Der wird sein Ding machen. Der wird in die erste oder zweite Startreihe fahren, da bin ich mir sicher. Und dann muss er gucken, dass er halt das Maximum abruft. Vielleicht ein bisschen Norris unter Druck setzen, je nachdem wie der fährt. Und der wird sein Ding machen. Und dann hoffen, dass ein bisschen Glück hat und dass Norris halt nicht aufs Podium fährt.
Ja, du hast ja eben schon gesagt, dass dem Paket Norris, McLaren traust du das durchaus zu, den Sack am Wochenende zuzumachen. Julian Palmer hat gesagt, Lando Norris hat es nicht immer geschafft, in Q3 diese erste gute Runde zu setzen, die du brauchst, diese Sicherheitsrunde, um dann nochmal nachzulegen. Generell hatten wir ja jetzt eher dieses Jahr mal so ein paar Quali-Schwächen von Lando Norris, auch wenn die meisten schon wirklich lange her sind, so Bahrain, Saudi-Arabien hat es ja sogar dann mal gecrashed. Jetzt aber dann hat er jetzt eine klare Leistungssteigerung gezeigt, hast du ja auch gesagt, dass er gefestigter auf und neben der Strecke auftritt. Jetzt aber die neuesten Sachen, Katar war ein bisschen eng im Qualifying, Q2 ganz klar und in Q3 hat er diesen zweiten Schuss nicht gesetzt und in Las Vegas halt der Start gegen Verstappen, wo er den Fehler gemacht hat. Was erwartest du gerade so vom Nervenkostüm bei Lando Norris an diesem Wochenende? Zeigt er Nerven oder behält er sie?
Er muss sie behalten. Weil er hat das beste Paket. Er Wenn er überhaupt Druck hat, dann den, dass er liefern muss, weil er weiß, er ist der Favorit, er hat das beste Auto und ihm reicht ein dritter Platz. Er muss das nach Hause bringen. Ob er das kann, weil heute ging es ja um nichts. Dann bist du halt locker, dann bist du relaxed und aber das Elfmeterschießen kommt noch. Das kann man ja nicht trainieren, was seinem Kopf vorgeht. Also da bin ich mal gespannt, was morgen passiert. Von der Basis her hat er alles, was er braucht, aber jetzt geht es darum, das umzusetzen. Ich weiß es nicht, er muss es mir beweisen. Ich weiß nur, dass Max Verstappen natürlich mental schon viel stärker ist. Und mal gucken, was passiert. Piastri, wie gesagt, ist im Moment ja in der Außenseiterrolle, aber es war heute Freitag. Vielleicht findet er ja nochmal die paar Zehntel, um doch nochmal vorne mitzumischen und dann wird es interessant. Es ist ja 2 gegen 1, 2 McLaren gegen Max Verstappen. Das ist halt so. Und aber ein Fehler im falschen Moment kann das total wieder umdrehen.
Ja, du hast gerade schon gesagt, 2 gegen 1 Tsunoda, heute 17. 1,2 Sekunden hinter der Spitze, also fast eine Sekunde langsamer als Verstappen. Auch der hatte kein erstes Training, da saß ja der Lindblad im Auto. Ja, denkst du, der wird da nochmal irgendwie näher rankommen, wenn er sich auch wie so ein Piastri dann jetzt mal ein bisschen mehr einschießt, oder wird das wirklich so ein 2 gegen 1 bleiben?
Also näher rankommen bestimmt, aber ich glaube nicht, dass er irgendwie ein Partner von Max werden kann, um ihm richtig zu helfen. Das würde mich schon wundern. Auch bei Hamilton hat man gesehen, das erste Training, das war schon wichtig. Da fehlen halt die Daten, dann rennst du irgendwie immer hinterher gegenüber deinem Teamkollegen, der das erste Training gefahren ist. Das musst du halt jetzt praktisch mal 2x4 aufholen, diesen Rückstand. Das wird schwierig. Also und Tsunoda ist jetzt eh nicht der Selbstbewussteste. Also ich vermute, wenn es gut läuft, kommt dann Q2, aber mehr nicht. Davon muss man jetzt erstmal ausgehen. Also er wird keine Hilfe sein. Bei den Racing Bulls muss man sehen, die könnten eine Hilfe sein, egal was alle sagen. Das glaubt ja keine Sau. Aber ich denke, Max ist ein Einzelkämpfer und er weiß, er kann damit umgehen. Also er wird nicht einen Sergio Perez wie 21 haben und ins Mikrofon brüllen können, Yuki, you're the legend. Aber das weiß er auch und ich denke, der ist wirklich relaxed. Also ich denke, der hat gar keinen Druck. Für ihn war entscheidend, dass sie praktisch den Schalter nochmal umlegen konnten nach Zandvoort und überhaupt in der Lage sind, jetzt noch um die WM mitzufahren. Das ist, glaube ich, schon für ihn entscheidend. Natürlich will er Weltmeister werden, aber dieses Gefühl, okay, wir haben die richtigen Weichen zumindest für nächstes Jahr gestellt, das ist schon ein gutes Gefühl. Und der wirklich unter Druck steht, ist Lando Norris. Ja. Und er muss das jetzt umsetzen. Er muss das ganze Elfmeter-Training, das er gemacht hat, jetzt im entscheidenden Moment, muss er das Ding auch reinmachen. Ich sag's mal so. Und das werden wir sehen. Ich kann ihn nicht einschätzen, wie mental er stark ist. Ob er das wirklich, die Mittel, die er hat, die Werkzeuge, die alles, er hat ja alles, um jetzt den Titel einzufahren, ob er die auch umsetzen kann. Das wird das Spannende jetzt sein.
Ja, eben, er muss es in Q3 jetzt am Morgen hinlegen und dann kann er sich natürlich schon mal ein bisschen Druck nehmen, wenn er von der Pole losfährt. Aber ja, das ist halt dieser ja, ganz besondere Druck. Den hat er ja noch nie gehabt. Deswegen ist das ja auch dieses Spannende, ne? Weil er diesen Druck, den er da jetzt am Samstag und Sonntag hat, den hat er ja so noch nie gespürt. Da weißt du noch gar nicht, wie so ein Mensch darunter reagiert.
Nee, weiß man nicht. Dafür kenne ich ihn auch nicht. Ich weiß nur, dass Verstappen das Monster ist, das mentale Monster. Da habe ich keine Zweifel dran. Und wenn er jetzt noch aus irgendwelchen Gründen überholt oder die sich ins Gehege kommen, dann ist halt Piastri wirklich der lachende Dritte. Das muss Piastri hoffen. Aber wie gesagt, bevor wir nicht die Startaufstellung kennen, ist das jetzt so ein bisschen, ja, schon Kaffeesatz lesen. Aber es gab einen Trend heute. Norris ist klar der Schnellere, auch weil Piastri halt das erste Training nicht gefahren ist. Und in Abu Dhabi war Norris immer ein bisschen besser. Also nochmal, Piastri muss hoffen, dass irgendwas passiert. Max macht sein Ding und Norris muss einfach das nach Hause fahren, was er zur Verfügung hat, was eigentlich normalerweise gehen müsste. Aber was heißt so normalerweise? Das spielt es jetzt zwischen den Ohren ab.
Ja, gut, so ein Piastri müsste, wenn dann Verstappen und Norris tatsächlich kollidieren sollten, dann muss ein Piastri auch erstmal Zweiter werden, um Weltmeister zu werden. Das dürfen wir auch nicht vergessen nach der heutigen Performance. Da muss schon dann auch was vom Australier noch kommen. Du hast gerade die Racing Bulls schon reingeworfen, die wurden ja heute auch gefragt, also einmal Peter Bayer und Helmut Marko hat sich auch dazu geäußert, ob die dann nicht auch irgendwie im WM-Kampf mitmischen können. Marko hat ja ganz klar gesagt, ja, die sind eigentlich zu weit weg, aber er natürlich auch irgendwie dann sonst was. Der Peter Bayer hat gesagt, man will eine sportlich faire WM, würde sich da auch nicht einmischen, also kann nicht zu unfairen Mitteln greifen. Aber man drückt natürlich Max die Daumen. Kannst du dir vorstellen, wenn die da wirklich, also die werden dann trotzdem natürlich alles tun, da sportlich fair irgendwie vorne reinzufahren, ne?
Ja, das schon, aber was ist fair? Es wird kein Hatcher oder kein Lawson dem Norris oder Piastri ins Auto fahren. Aber wenn es strategisch die Situation ergibt, dass sie mal ein bisschen länger draußen bleiben oder wie Perez 21 die Möglichkeit hat, Hamilton ein bisschen aufzuhalten, dann werden die das tun. Und das würde auch jeder verstehen. Und wer dann auf Moralist macht, was machen die da? Ich meine, Red Bull hat halt den Vorteil, 4 Autos zu haben. Und McLaren hat halt nur 2. Wenn McLaren 4 hätte, würden die es genauso machen. Also machen wir uns da nichts vor. Fair ja, aber die Fairness wird halt ans Limit getrieben.
Ja.
Da bin ich mir sicher. Und wenn sie es nicht machen, ja, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
Ja, boah, stell dir mal vor, so ein Racing Bull crasht, aber wirklich unabsichtlich und dann profitiert irgendwie ein Verstappen nach vorne, wird Weltmeister, aber halt alles.
Nee, da haben das wir dann, will keiner
haben. Das will wirklich keiner haben.
Selbst wenn es keine Absicht ist, was ist logisch, aber dann geht das Gerede los.
Ja.
Das ging ja in dem blöden Internet schon los mit Kimi und Antonelli hat er jetzt noch was, was natürlich nicht stimmt. Ich meine, wir leben in einer völlig durchgeknallten Welt, also was dann passiert, das weiß ich dann schon. Also am besten ist, nehmen wir mal an, dass so ein Williams-Pilot wie 21 irgendeinen Mist macht aus Versehen. Das wäre besser, als wenn Racing Bull in irgendwas da involviert ist. Das ist auch klar.
Ja, jetzt hast du gerade das Antonelli-Thema schon aufgemacht, das habe ich auch auf meiner Liste hier drauf. Da hat sich auch Marco jetzt nochmal geäußert, also er hat sich ja bei dir ein Telefonat schon mal entschuldigt, das hatten wir auf unserer Seite und jetzt hat er auch nochmal gesagt, dass es ihn entschuldigt hat und er war aber auch wirklich entsetzt, was da geschrieben wurde. Man kann jetzt aber auch nicht sagen, nur weil Marco da gegen gestänkert hat, dass daraus der Shitstorm resultiert ist. Also ich glaube, der wäre auch so gekommen, das muss man an dieser Stelle auch mal sagen.
Ja, der Renningenieur von Max hat ja auch die,
ja.
Das Blöde war, die ersten Fernsehbilder, die gesehen haben, war ja praktisch nach dem Überholmanöver. Und da sah es halt so aus, dass Antonelli so relaxed gesagt hat, fahr vorbei. Was natürlich nicht stimmt, weil man muss ja den ganzen Überholvorgang und den Fehler von ihm sehen. Diese Möglichkeit bei den ersten Bildern hatten die nicht. So viel zur Entschuldigung. Als sie das gesehen haben, war das natürlich völlig was anderes. Aber sowas passiert im Hitze des Gefechts. Und ich denke, das Ding ist vom Tisch. Marco hat sich entschuldigt. Der Renningenieur von Max auch und die haben wohl mit Antonelli auch geredet und Max ist sehr freundlich zu Antonelli, hat ihn praktisch so als kleinen Teddybär auf dem linken Arm, auf dem rechten hat er Bortoletto. Also ich denke, das ist jetzt geklärt.
Ja, genau.
Und für die durchgeknallten Typen im Netz, ja, dagegen kann man nur eins machen, nicht mehr lesen.
Na genau, Verstappen hatte Antonelli explizit in der PK auch erwähnt, ausgerechnet der in dieser WM-Situation davon benachteiligt ist, sage ich mal. Aber gut, so kennen wir Max Verstappen, dass der da auch der Erste ist, der den Mund aufmacht. Ne?
Charakterstark und er steht dazu und wenn er sich benachteiligt fühlt, dann sagt er das. Wenn er aber sieht, hey, da ist völlig was falsch gelaufen mit dem kleinen Antonelli, dann sagt er auch, nee, jetzt ist aber Schluss hier.
Ich habe mir im ersten Moment gedacht,
so kenne ich ihn.
Ich habe mir so im ersten Moment gedacht, ja, da schreiben halt die Leute diese blöden Sachen da rein und da steht auch so ein Formel-1-Fahrer drüber, aber dann ist mir im Nachhinein auch klar geworden, der Junge ist 19 Jahre alt, ne? Das ist auch nochmal ein Riesenunterschied, das darf man nicht vergessen. Der hat ja auch dann sein Profilbild rausgenommen bei Instagram, um noch ein Statement zu setzen. Mercedes, die FIA haben ja auch reagiert. Und man kann ja jetzt auch nicht, nur weil dann der Marco, ich meine, das ist im Eifer des Gefechts, sie wollen Emotionen im Sport sehen, weil das haben sie auch bei Sky diskutiert, ob sie dann künftig, um sowas zu verhindern, halt nicht mehr dann noch bedachter handeln bei ihren Aussagen, aber dann, wo kommen wir denn dann da hin? Wir können doch nicht wegen irgendwelcher Idioten im Internet aufhören zu sagen, was wir denken. Also man sollte schon sowas vermeiden, aber das passiert ja manchmal, dass man mal die falsche Wortwahl trifft und wenn man sich daran entschuldigt, ist das für mich voll in Ordnung. Aber man kann auch nicht wegen dieser Idioten im Netz sein komplettes Verhalten ändern. Wie siehst du das?
Nein, es ist einfach, dass Kimi Antonelli ist eine Generation, die mit YouTube und mit sozialen Medien aufgewachsen ist. Ist jetzt weniger und ja, das war eine Lektion für ihn, dass man die ganze künstliche Kacke da im Netz einfach auch nicht zu ernst nehmen muss. Und man kann ihm wirklich nur empfehlen, mach dein Ding, lies die Kommentare nicht, dann bist du besser beraten. Und der Mensch ist halt so. Ich meine, wenn es vor 30 Jahren bei Schumacher, sage ich mal, auch soziale Medien, dann wäre das genauso gewesen. Aber zum Glück gab es sie dann nicht. Und einen Leserbrief zu schreiben, dauert erst mal viel länger, bis er überhaupt veröffentlicht, wenn er überhaupt veröffentlicht wird. Und heute sitzen die ganzen Dumpfbacken da, lassen, weil sie die Rechtschreibung ja eh meistens nicht können, das auch noch von KI machen. Und da drückst du einen Knopf und schon hast du die Hasstirade. Das ist halt wirklich das Negative. Das muss man halt sehen dabei. Aber man darf es auch nicht zu ernst nehmen.
Nee, also ich lese bei uns schon die meisten Kommentare, aber also da wo die Kritik. Also ich sehe das differenziert. Also es gibt da welche, die sagen einfach, ihr seid scheiße oder sowas, da kacke ich dann auch drauf. Aber wenn jetzt einer irgendwie mal was Konstruktives sagt, irgendwie, ja, kann man bei Ralf nicht immer irgendwie das Mikrofon verbessern oder sowas, dann denke ich schon darüber nach, ja, können wir da irgendwie nochmal aufrüsten oder sowas. Also.
Ja, wie gesagt, es gibt Plus und Minus, aber. Ich bin eh ein Typ, der sagt, ich mache jetzt mein Ding und ich höre mir schon Sachen an, wenn sie konstruktiv sind, aber wenn einer durchgeknallt ist, dann muss man ihm zurückknallen. Das ist halt die Welt heute. Das muss man wissen und Internet ist nicht, oder soziale Medien, wenn man sich das anguckt, ja, es ist ja kaum, also fangen wir mal so an, wenn jemand mit seinem Namen was schreibt, dann ist das schon mal gut, weil dann hat er ja das Visier offen.
Ja.
Aber wenn einer da mit irgendwelchen Fantasienamen kommt und ja, nee, dann darf man das nicht ernst nehmen. Die Jungs sollte man gleich in die Ecke stellen, umdrehen, schäben, 24 Stunden einsperren und dann wieder rausholen und dann hoffen, dass sie überlegt haben, was sie da gemacht haben.
Ja, das wäre ja auch schon mal eine Lösung, dass man noch Social Media nur unter echtem Namen handeln darf oder sowas, ne? Auch da können wir auch schon mal
Strafverfolgung wenn einer und sowas sagt, machen. Scheiße ja. Und so. Und man kann das nachverfolgen, dann ist das völlig okay. Mhm. Aber diese Heckenschützen mit Maske, ja, das ist feige, total feige.
Ja, das sind ja die großen Schattenseiten von dem Ganzen. Die positiven sind, genau. Wir haben einige Leute, die uns zuschauen, dass wir das hier machen können, über Formel 1 sprechen können. Wir haben auch wirklich 90% der Leute benehmen sich in den Kommentaren, bringen sich ein, schreiben interessante Sachen. Wie gesagt, ich greife halt die Fragen auch hin und wieder auf, die wir da bekommen. Also wir bekommen auch ihre ja. Formel 1-Fragen von dir beantwortet.
Ja, gut. Das machen wir auch mal wieder, dass Fragen beantwortet werden, so gut ich halt kann oder du auch. Und aber wie gesagt, das ist für mich ein Riesenunterschied. Zu mir kann auch jemand sagen, du bist ein Trottel. Wenn ich weiß, der heißt jetzt, ich sag mal, Helmut Berger, wohnt da und da, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn einer dann sich so, ich sag mal, Dark Devil nennt und keine Ahnung, wer das ist, ja, dann gleich in die Tonne damit. Das ist halt der Unterschied.
Helmut Berger, das klingt wie der nächste Spitzname von Max Verstappen beim geheimen Test in Le Mans. Nee,
das klingt wie, das war ja Zufall, wie Ludwig der Zweite.
Gut. Ralf, ich hatte dich ja schon mal gefragt, so britische Unterstützung, Norris wie Schumi 2012 für Vettel. Klar, andere Situation, es war Schumis letztes Rennen und so weiter. Jetzt hat Russell ja sogar gesagt, dass er nicht mal Team Order bei McLaren sehen will, dann soll lieber Max Verstappen Weltmeister werden. Also eigentlich hat er es mehr oder weniger so gesagt, also wenn, dann sollen sie beide verlieren, dann gewinnt halt der Dritte. Das war schon, finde ich, eine ziemlich krasse Aussage, finde ich. Also der will wirklich nicht, dass Norris Weltmeister wird, oder?
Ich glaube, wir haben das auch diskutiert und ich habe da meine Meinung gesagt. Ob die richtig ist, weiß ich. Das ist halt meine Meinung. Warum soll Russell Interesse haben, dass der nächste Brite Weltmeister wird? Hat er nicht. Und er hat das irgendwie auch mehr oder weniger bestätigt mit der Aussage. Also ihm wäre wirklich Max lieber als Norris, aber das heißt nicht, dass er da irgendwie eine Aktion macht, dass das auch eintritt. Der wird schon sein Ding fahren und fair sein, aber wenn man ihn fragen würde, wer ist der lieber, dann, wenn er ehrlich würde, sagen, ja, Max Verstappen. Und das hat, die Gründe haben wir erklärt. Er ist Brite und Es ist ja nicht gut für ihn, wenn ein nächster Britter Weltmeister wird. Das ist ja für ihn wieder so ein Image-Rückschritt, aber was dafür kann oder nicht, das ist völlig verständlich.
Okay. Dann werden heute sämtliche Rookies im Feld. 9 Stück sind im ersten Training gefahren. Die waren eigentlich aber auch im Klassement auf fast alle hinten. Gut, ist ja halt auch jetzt kein Beinbruch. Ist dir heute irgendwie einer ins Auge gestochen?
Nee, aber ich weiß ja nicht, welche Programme die gefahren sind. Also der Iwasa, der war ganz gut. Das war er ja vorher schon mal. Der scheint so einen Grundspeed zu haben. Lindblad hat Helmut Marko ja erklärt. Das war ja für ihn einfach nur Heiligabend heute, die Bescherung. Er durfte das Auto fahren, aber hat keinen Druck drauf, weil er weiß, er hat ja einen Sitz nächstes Jahr. Ich denke, er ist ein anderes Programm gefahren und dann ist er ja Formel 2 auch gefahren, dann in das Auto. Das ist nicht so einfach. Ich glaube, er hat einen ganz guten Job gemacht und man hat auch nichts von ihm erwartet. Und die anderen Rookies, bei Aston Martin, den einen kann ich noch nicht mal, muss ich zugeben. Da dachte ich, hä, wen haben sie denn da jetzt?
In Shields wahrscheinlich,
Ja, das
ne?
hat mit Drugovic den Grund gehabt, dass der nicht mehr fahren kann, weil er jetzt Formel E ist und so weiter. Aber ja, es ist halt mehr Pflichterfüllung heute gewesen, als irgendwie konstruktive Ziele zu verfolgen, muss man auch sagen. Pflichterfüllung deshalb, weil es halt die Regel gibt, dass man immer zweimal diese Rookie-Tests machen muss und die Jungs ins Auto setzt und blöd für Piastri mit Award bei Ferrari, die beiden Leclerc-Brüder und ja, aber wie gesagt, man musste eher die Pflicht erfüllen, als dass man da jetzt konstruktiv was dazu beitragen wollte. Das war's heute. Darf man nicht zu so ernst nehmen.
Ja, genau, die Gebrüder Leclerc waren wieder zusammen unterwegs auf, ja gut, 18, fast eine Sekunde lag dazwischen. Ist auch bekannt, dass Arthur nicht ganz das Talent hat, das ein Charles hat.
Zumindest so aus.
Der hat ihm aber einen kleinen Spruch gedrückt, ne? Als er sich gedreht hat, hat er gesagt, ach, der Charles macht ein paar Burnouts für die Fans.
Ja, gut, er ist der kleine Bruder, 3 Jahre jünger und er darf das sagen, glaube ich.
Ja, nimmt der auch Charlie dann auch, glaube ich, nicht übel. Aber gut, das passiert halt, wenn
Nein,
man aus
nein.
dem Ferrari mal alles rausholt, ne? Muss man auch mal.
Ja, aber das zeigt doch, dass der Ferrari wirklich manchmal ein Problem hat. Leclerc ist ja ein guter, sehr guter Fahrer. Und wenn der plötzlich das Auto verliert, verliert er es ja nicht, weil er irgendwie an seinen Hund gedacht hat oder keine Ahnung an was, sondern weil der Ferrari plötzlich aus irgendwelchen Gründen den Abtrieb verloren hat. Also irgendwas gemacht hat, mit dem er nicht gerechnet hat. Das zeigt ja auch so ein bisschen das Problem des Autos, diese Unberechenbarkeit.
Ja, allein die Onboards heute bei beiden Fahrern sahen wieder richtig gruselig aus. Also gut, dass für Ferrari dann die Saison bald zu Ende ist. Hamilton hat sich da jetzt auch zu geäußert, also er einer derjenigen war bei Ferrari, die früh gesagt haben, dass man die Entwicklung einstellen soll. Also auch deshalb dieser Einbruch. Aber Hamilton hat auch gesagt, dass das, was man so klar abfällt, das war dann auch für ihn überraschend. Aber gut, ja, und Hamilton hat auch gesagt, er sieht einen kleinen Vorteil für Verstappen in dieser Jägerrolle im WM-Kampf, um da auch mal seine Aussagen kurz alle abzufrühstücken. Aber er selbst, der Hamilton, wird da, glaube ich, eh nicht wirklich mitspielen im WM-Kampf.
Nein, ich glaube, er ist gerade so auf der Zielgerade seiner Karriere. Das könnte wirklich passieren. Also,
Dass echt 25 vorbei ist jetzt, oder was?
ja, weiß ich nicht. Ich meine, er kann hoffen, dass das 26er Auto ihm liegt, aber irgendwie so richtig selbstbewusst ist er nicht. Der hat schon Selbstzweifel, das merkt man auch. Und dann hast du einen Ferrari-Kader, einen Oli Bearman, der immer besser wird, jedes Wochenende besser, jedes Mal beweist und praktisch mit breiter Brust, ohne es mit Worten zu sagen, auftritt und sagt, und zeigt, ja, ich bin soweit, eigentlich könnte mich Ferrari nächstes ans Auto setzen. Das muss man halt so sagen. Und wenn ich mir das schon überlege, dann glaube ich, werden in Maranello auch andere Köpfe rauchen, die in die Richtung gehen.
Ja, Ralf, Nico Hülkenberg, über den müssen wir auch noch sprechen, denn der fährt sein 250. Grand Prix-Wochenende an diesem Wochenende, ist damit 12. oder 13. in der ewigen Liste. Nächstes Jahr wird er in die Top 10 vorstoßen, dann wird er Massa und noch ein paar andere überholen. Drängt auch ein paar von hinten. Klar, die aktuelle Generation fährt ja auch viel mehr Rennen als die Piloten früher. Nichtsdestotrotz, in den Top 10 der Fahrer zu sein, die die meisten Rennen bestritten haben, das ist schon was ganz Besonderes, oder?
Kann man
Ne?
so oder so sehen. Man kann auch sagen, er hat jetzt 300 Rennen Zeit gehabt, mal eins zu gewinnen. Und also wie gesagt, das ist Betrachtungsweise. Aber gut, er sah auf der Zielgeraden seiner Karriere, hat einen super Deal gemacht mit Audi, hat anscheinend auch Einfluss, wenn ich mir die Werbespots mit dem Neugebauer anschaue, unserem Zehnkampfweltmeister, der sehr eng mit Nico befreundet ist und der plötzlich bei Audi einen Werbefilm dreht, dann muss ich nicht lange nachdenken, wer ihn da untergebracht hat. Finde ich gut.
Ja, aber also ja klar, der hat kein Rennen gewonnen, aber wenn du es schaffst, so lange in der Formel 1 zu bleiben, dann hast du ja auch gezeigt, dass du es kannst. Ne? Also ansonsten würdest du es nicht immer wieder in ein Cockpit schaffen.
Nein, ich sag doch nicht, dass es nicht kann. Ich sag nur, von seinem Talent her, da kann er jetzt nichts dafür. Du musst halt auch immer wieder mal irgendwann mal im richtigen Auto sitzen. Mhm. Das war bei ihm nie der Fall. Ich sag ja nur, mit seinem Talent und so viel Rennen hättest du auch mal Weltmeister werden können, wenn die Situation da gewesen wäre. Das ist alles. Das kann man so oder so sehen. Wenn einer 400 Rennen hinterherfährt, ist er dann stolz, da ganz oben zu stehen? Das ist halt die Frage, ne?
Sao Paulo 2012 hätte er gewinnen können, aber da kam dann diese Kollision mit Hamilton. Da, glaube ich, hätte es mit dem Überholmanöver vielleicht geklappt, aber hätte. Apropos über 400 Rennen, die ist ja gerade reingeworfen, Alonso für diese Liste. Wenig überraschend an, aber das ist wirklich krass, ne? 2001 angefangen, 2026 sitzt er auch noch im Aston Martin. Also ein Fahrer, der so lange dabei ist, Ralf, das ist Wahnsinn. 8 Fahrer vom aktuellen Feld, haben sie heute eingeblendet, waren noch nicht mal geboren bei seinem Debüt.
Alonso ist für mich ein Phänomen, aber es ist kein Zufall, weil ich kenne ihn ganz gut und er war ja in jungen Jahren schon saugut, 2-mal Weltmeister, eigentlich ein Witz, dass er nur 2-mal wurde, von seinem Können her hätte er mindestens 4 oder 5 Titel verdient gehabt, aber es war immer wieder jemand dabei, der ein besseres Auto hat und dann konnte er ja auch nichts machen, aber der ist einer der coolsten Socken da, irgendwie der unendliche Fernando. Und bei ihm fällt halt das Alter nicht so auf. Oder man diskutiert bei ihm nicht so sein Alter wie bei Hamilton zum Beispiel, der jetzt die Probleme hat, wo man sich fragt, ist es das Alter? Ist es, weil er nie gelernt hat, wegen der Mercedes-Philosophie richtig ein Auto abzustimmen? Oder kommt er halt mit dem Ferrari einfach noch nicht klar? Bei Alonso gibt es die Diskussion nicht. Der fährt dahin, tritt seinem Teamkollegen, auch noch der Sohn vom Teamchef und Teambesitzer, sowas in den Hintern, das interessiert ihn alles nicht. Ich glaube, der wird mit 50 auch noch so fahren. Also der absolut total gut.
Also dem würde ich es wirklich, glaube ich, mit am meisten gönnen, dass der nächstes Jahr ein gutes Auto hat. Stell dir mal vor, der fährt dann nochmal um den Titel mit. 20 Jahre nach dem ersten. Auto
hat, ja. Hat der das Können, den Ehrgeiz, immer noch die Routine, das auch umzusetzen, da bin ich sicher. Ich weiß nicht, ob es in 5 Jahren so ist, aber ich glaube, im Moment wäre es noch so.
Ja, Wahnsinn. Also, der ewige Alonso.
Der ewige Fernando, ja.
Könnte dann nach 20, 21 Jahren nach seinem ersten Titel den dritten holen. Gut, Ralf, dann abschließend, du hast ein Deutschland-Shirt an. Du hast ja heute die Geschichte veröffentlicht, die Marktwerte der Formel 1. Super, super Story. Du hast das alles mal so ein bisschen eingeordnet, was es im Fußball schon längst gibt. Diese Marktwerte, woran sich dir die Teams orientieren können mit Ablösesummen und Co. Jetzt hast du das für die Formel 1 gemacht. Auch viele Meinungen von Experten reingeholt, die das, ja, würde ich sagen, abgesegnet haben, aber auch ihren Senf dazugegeben haben. Und dann hast du dieses Ranking aufgestellt. Warum hast du das gemacht? Und führ uns da doch mal ein bisschen durch, wer da wie vorne ist und wer hinten zum Beispiel.
Ja gut, die Tabelle kann man sich ja angucken, da kann man darüber diskutieren, wie die Zahlen sind, aber ich habe mir da schon Mühe gegeben und habe auch mit Fußballleuten geredet, wie so ein Marktwert entsteht und da gibt es ja gewisse Kriterien, im Fußball zum Beispiel, Alter, Entwicklungspotenzial, Fehleranfälligkeit, aktuelle Form und. Das kann man jetzt nicht alles 1:1 auf die Formel-1-Fahrer übertragen, aber es gibt schon Parallelen. Beim Formel-1-Fahrer zum Beispiel kommt natürlich auch dazu, anders als im Fußball, dass er natürlich immer mit seinem Teamkollegen gemessen wird. Das ist im Fußball ja nicht so. Ich meine, ein defensiver Mittelfeldspieler aufgestellt werden will und nicht sein Kollege in der Mannschaft, ist auch klar, aber das fällt ja nicht so auf. Die müssen ja mehr zusammenarbeiten und in der Formel 1 geht es ja darum, du hast erstmal das gleiche Auto wie dein Teamkollege und den musst du schlagen. Und das ist auch so ein Kriterium in der Formel 1, dass man, um einen Marktwert zu bestimmen, einfach auch mit betrachten muss. Und ich meine, dass da ein Verstappen und ein Alonso Ganz vorne ist auch klar, dass so der Marktwert steigt. Oder ein Oli Bearman, der denn eigentlich ganz angesehen Ocon wirklich vorgeführt hat fast dieses Jahr, was dazu führt, dass er natürlich so als junge Rakete gilt, in die man investieren müsste. Und Ocon im Marktwert natürlich dadurch wieder absolut abgefallen ist, auch klar. Also das sind so Kriterien, das hat mir Spaß gemacht, einigermaßen mal zu versuchen, das so umzusetzen. Und dass ein Verstappen vorne ist, ist klar.
Doppelt so viel wert Hamilton wie der Zweite dann.
Ja, aber es geht ja um Vermarktung und wie beliebt einer oder wie viele Fans einer hat. Das spielt ja auch wieder eine Rolle für die Firmen und die Sponsoren, dass ich immer noch mit ihm was mache. Da ist er halt im Moment für mich immer noch Nummer zwei, aber sportlich wäre das nicht. Ja, ich habe es halt mal versucht, so nach meinem Wissen und Glauben umzusetzen. Und mal gucken, ich will jetzt, dass es Diskussionsbedarf hat, weil es diesen Marktwert für Fahrer in dem Sinne ja gar nicht gab. Und mal gucken, was draus wird. Also die Geschichte hat mir Spaß gemacht und da muss auch keiner, nicht jeder meiner Meinung sein, aber hauptsächlich wird drüber diskutiert.
Ja, und diese Werte, diese Millionen hast du praktisch schon so mit dem Fußball verglichen, oder? Also
ja.
Lamine Yamal, hast du ja gesagt, ist irgendwie die Nummer 1.
Ja, der ist mit seinen 18 Barcelona natürlich Superstar, mit 200 führen sie den an. Und jetzt haben wir in der Formel 1 den Verstappen mit 28, das heißt, der ist immer noch nicht am Ende seiner Entwicklung, wie alle sagen, dominiert alles, ist fehlerlos, ist ein Mentalmonster. Und wenn man das umdrehen würde im Fußball, müsste man wirklich dem eine utopische Summe von 250 Millionen Euro plus geben. Das sagt auch, jeder gibt mir da auch recht. Und ja, so kann man, ein Alonso zum Beispiel hat noch nicht mehr den Marktwert, aber das liegt nur daran, weil er halt schon das Alter hat. Also, wie gesagt, das ist ein Reibungspunkt, wo man richtig diskutieren kann, aber das ist die Tabelle, die ich für mich mit gutem Gewissen halt gemacht habe. Man muss nicht meiner Meinung sein, aber ich wollte das halt mal angehen, weil ich das interessant finde.
Max Verstappen 250 Millionen vorn, dann Hamilton mit 120, Leclerc 110.
250 plus.
Plus, genau, wichtig, ganz wichtig. Da hast du ja auch mal gesagt, oder hat Franz Tost dir im Interview gesagt, du sparst dir halt mit dem Verstappen halt auch Geld, weil du diese Zehntel da an Entwicklungskosten im Auto da nicht reinstecken musst. Das macht dann schon einfach ein Verstappen
ihr Wert. Und so egal mit wem ich rede in der Formel 1, selbst wenn es Gegner waren oder sind, sagen die das. Die sagen, der ist einfach in der eigenen Welt. Das dürfen die manchmal, wenn sie jetzt bei Ferrari arbeiten oder bei McLaren, dürfen die das nicht natürlich offiziell sagen, weil dann würden sie ja ihren eigenen Fahrer an den Hintern treten. Aber das ist, wenn man mal privat mit denen redet, eindeutig, das sagt jeder.
Und wenn sich jetzt schon Leute aufregen, warum Hamilton von einem Leclerc ist, hast du ja auch erklärt, Marketinggründe, die Ferrari-Aktie ist allein gestiegen.
Ich wollte es nicht, aber wie gesagt, das sind ja die ganzen, noch ist er vorne. Das kann sich, so ein Marktwert ändert sich ja auch. Ich meine, lass uns mal 6 Rennen in die Zukunft gehen, nächstes Jahr, dann kann sich das schon wieder geändert. Also 6 Rennen muss man schon nehmen, um so ein bisschen den Trend zu sehen. Aber im Moment ist es so, dass Hamilton für mich noch die Nummer 2 ist, wenn man den Wert, heißt ja nicht nur sportlichen Wert, sondern was bedeutet der? Oder was bedeutet der im Sport? Da ist Hamilton halt schon noch eine Riesennummer. Aber ich glaube, er ist gerade auf dem Weg nach unten. Und wie gesagt, mir hat das Spaß gemacht, im Moment mal so einigermaßen sich anzunähern, was ist so ein Formel-1-Fahrer wert, wenn er Fußballer wäre. Und das kann aber im halben Jahr, kann sich das auch wieder ändern.
Ja. Könnt ihr euch die ganze Liste gerne mal anschauen auf der Seite. Und ich glaube, du willst sie ab und zu mal aktualisieren, ne? Weil du gesagt hast, es verschiebt sich ja auch mal. Da wirst du wahrscheinlich.
Wir machen das dann zusammen. Du kannst ja auch deine. Aber man sollte schon nächstes Jahr 5, 6 Rennen abwarten. Nicht beim ersten, sondern man muss so einen Trend auf jeden Fall sehen. Der muss da sein.
Dann das Marktwert-Update. Cool. Also schaut da gerne mal rein und könnt ihr auch so ein Ranking mal aufschreiben oder auch einmal mal schreiben, wo ihr Ralf gar nicht zustimmt oder
mit deinem Team. Ich wollte halt, dass das Diskussionspotenzial hat. Weil die Formel 1 sieht High-Tech und wir sind die Superstars, weltweiter Sport. Aber ich habe noch nie so eine Art Wertetabelle, Wert von einem Fahrer gelesen. Also habe ich gedacht, jetzt mache ich das mal, egal ob die Leute es gut finden oder nicht, weil das sollte man wirklich mal machen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man jetzt 250 plus für einen Verstappen bezahlen müsste, weil in der Formel 1 funktioniert das nicht. Aber wenn das ein Fußball wäre, dann wäre das genau die Summe, die man in die Hand nehmen müsste, um ihn zu kriegen. So meine ich das.
Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, bei mir, ich hätte den Stroll definitiv auf der 20 gehabt. Das hatte ich dir ja schon gesagt. Den haben wir jetzt auf der 19.
Das ist halt, worüber man diskutieren kann. Aber Tsunoda ist so daneben gewesen.
Ja.
Also ist so demontiert worden. Und der Stroll hat ja ab und zu, man muss ja, ich meine, er hat ja auch einen Wert, leider in der Formel 1, weil er halt der Sohn ist. Das bedeutet ja auch was. Das hat er sich nicht erarbeitet, das ist einfach so. Aber er hat ja auch ab und zu Rennen gehabt, wo er einigermaßen mithalten konnte. Das konnte man von Tsunoda außer dem Sprint-Qualifying und Sprint in Katar ja nicht sagen. Und der hatte deshalb nichts gegen Yuki Tsunoda, aber wenn man das objektiv, war es für mich ganz klar, der ist jetzt einfach der den schlechtesten Marktwert hat.
Gut, in diesem Sinne melden wir uns morgen am Qualifying wieder, Ralf. Und macht euch einen schönen Tag noch da draußen. Bis dahin. Ciao.
Okay, tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.